Wir machen weiter mit dem Thema Endzeit. Ich habe schon letztes Mal gesagt, dieses Gebiet der Theologie wird auch Eschatologie genannt. Das bedeutet die Lehre der letzten Dinge. Wir haben uns die Frage gestellt, was kommt eigentlich auf diese Erde zu? Was kommt auf uns zu? Und dazu haben wir uns letztes Mal die beiden Thessalonicher Briefe angeschaut, haben sie untersucht auf die Frage hin, was wird dort gelehrt über das Thema Endzeit? Und wir haben festgestellt, dass diese beiden Briefe Schatzkisten der Eschatologie sind. Sie enthalten sehr viel Information über das Thema Endzeit, weil diese Gemeinde in Thessalonich, die hatte gewisse Fragen. Da waren gewisse Unklarheiten da bezüglich der Endzeit. Und deswegen nahm Paulus sich besonders die Zeit, der Gemeinde zu schreiben über dieses Thema. Kein Brief oder keine Briefe im Neuen Testament an Gemeinden enthalten so viel über das Thema Endzeit wie die Briefe an die Gemeinde in Thessalonich. Und das Schöne ist, Paulus schreibt dort ganz klare und deutliche Worte, einfach zu verstehen. Da müssen nicht viele Rätsel gelöst werden. Es ist deutlich. Und wir haben uns 20 Wahrheiten aus den Thessalonicher Briefen angeschaut über das Thema Endzeit. 10 aus dem ersten Thessalonicher Brief und 10 aus dem zweiten. Und ich lese sie nur noch einmal kurz vor, damit wir sie vor Augen haben, damit wir dann weitermachen können. Die erste Wahrheit ist, Gottes Zorn kommt auf diese Welt zu, das ewige Gericht, Gottes Zorngericht, Gottes Strafe über alle Gottlosen, und nur Christus kann uns retten vor diesem kommenden Zorn Gottes. Das zweite ist, Jesus kommt wieder aus dem Himmel und für die Christen wird dies ein Tag der Freude sein. Das dritte ist, Jesus kommt mit allen seinen Heiligen, das heißt mit seinen Engeln und mit den verstorbenen Christen, um der lebenden Gemeinde zu begegnen, um dann alle Heiligen miteinander zu vereinen, sie zusammenzubringen. Das vierte ist, wenn Jesus wiederkommt, werden die verstorbenen Christen auferstehen und bei Jesus sein. Das fünfte ist, Jesu Wiederkunft wird nicht heimlich sein, sondern öffentlich und für alle wahrnehmbar. Das sechste war, wenn Jesus wiederkommt, dann um die Gläubigen alle Zeit bei sich zu haben. Es geht also darum, nicht nur, dass Jesus die Gläubigen, die Heiligen miteinander vereint, sondern dass wir alle Zeit bei ihm sind. Siebtens, wann Jesus wiederkommt, weiß man nicht. Es wird plötzlich und unerwartet kommen. Die Menschen auf der Erde werden sich sicher fühlen, doch dann plötzlich kommt das Verderben über sie. Das achte ist, die Christen werden werden dieses kommende Zorngericht Gottes nicht erfahren, sondern sie sind für das ewige Heil bestimmt, erwählt. Sie werden nicht den Zorn Gottes erfahren. Das neunte ist, Gott wird Christen in seiner Treue bewahren bis zur Ankunft Jesu Christi. Das zehnte ist, Christen erwartet aber Bedrängnis durch den Satan und die gottlosen Menschen, bis Jesus wiederkommt. Also die Christen sind nicht bestimmt für den Zorn Gottes, aber sie sind bestimmt für den Zorn der Menschen. Die Menschen werden die Christen bedrängen und dahinter steht Satan. Und dann die 10 anderen Wahrheiten aus dem 2. Thessalonicher Brief, also sozusagen 11, wenn man will. Wenn Jesus wiederkommt, wird er die Verfolger, die Ungläubigen, mit ewigem Verderben im Feuer strafen. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, dann ist die Bedrängnis vorbei. Dann wird er alle Bedränger strafen mit Feuer. 12, alle Gläubigen hingegen werden verherrlicht. Und Christus wird in uns bewundert werden. Es ist also ein Tag der Herrlichkeit, wo offenbar wird, wer wir sind, nämlich Kinder Gottes. 13, über die Wiederkunft Christi gibt es gefährliche Verführungen, also über diese Lehre. Irrlehren, die Christen verwirren. Und diese Irrlehren bezüglich der Endzeit, diese Verwirrungen, die kommen nicht aus Gottes Wort. 14, bevor Jesus wiederkommt, muss der Abfall kommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit muss offenbar werden, oder der Sohn des Verderbens, man kann ihn auch den Antichristen nennen, der sich als Gott anbeten lässt. Wer das ist, wer das sein wird, ist und bleibt erstmal ein gewisses Geheimnis. 15, diese böse Macht ist aber jetzt schon wirksam, die hinter diesem Antichristen steht. Auch bevor der Mann der Sünde öffentlich erscheint. Jetzt noch nicht vielleicht als Individuum, wissen es nicht genau. Aber es gibt noch etwas, das ihn zurückhält. Es gibt noch etwas, das ihn davon abhält, dass er öffentlich so auftreten kann. 16. Jesus wird diesen Gesetzlosen, diesem Antichrist, mit Leichtigkeit vernichten bei seiner Ankunft. Mit dem Hauch seines Mundes, mit einem Wort wird er ihn vernichten. Alle seine Kraft. 17. Wir sollten aber diesen Mann der Gesetzlosigkeit, der da kommen wird, nicht unterschätzen, denn hinter ihm steht der Satan und er wird mit betrügerischen Wundern agieren, große Lügen verbreiten und die Menschen werden ihm glauben. 18. Der Satan wird durch den Mann der Sünde alle verführen, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Gefallen an der Ungerechtigkeit hatten. Das heißt, die Errettung durch Jesus nicht annehmen wollten, die Lehren der Heiligen Schrift, gerade die werden verführt werden. Und sie werden darauf reinfallen, was der Satan durch diesen Mann der Sünde verbreiten wird. Das 19. Weil die Menschen das Evangelium nicht glauben wollten, sendet Gott ihnen die Verführung. Dies ist die Strafe für sie. Das heißt, der Thessalonicher Brief, der zweite, lehrt deutlich, dass die Verführung, die kommt, tatsächlich Gottes Gericht schon an sie ist. Das heißt, Gott wird sie noch mit ewigem Feuer richten. Aber dass sie der Lüge glauben, das ist schon Gottes Vorsehung. Das hat Gott schon so bestimmt. Weil ihr wollt der Wahrheit nicht glauben, dann sende ich euch all diese Lügengeister. Und ihr werdet dem Glauben schenken. Ihr werdet verführt werden und das wird euer Gericht sein. Und da haben wir gelernt, es ist letztendlich Gott, der entscheidet, wann der Satan und der Antichrist auftreten darf und wann nicht. Es ist letztendlich Gott, der zurückhält und sagt, bis hierhin und nicht weiter, beziehungsweise jetzt darfst du diese Verführung vollziehen über die, die der Wahrheit nicht glauben. Das 20. Letzte ist, die von Gott Erwählten werden nicht verloren gehen, denn Gott hat sie zum Heil erwählt. Durch diese ganze Zeit der Verführung und Bedrängnis hindurch wird Gott seine Erwählten so bewahren, dass sie nicht verloren gehen, sondern alle Ewigkeit, das ewige Leben haben. Das steht nicht zur Debatte. Soweit einmal. Ich denke, dass das eigentlich recht simpel ist. Was erwarten wir? Nun, Jesus kommt wieder aus dem Himmel. Er wird seine Gemeinde zu sich holen. Die verstorbenen Christen wird er auferwecken. Die lebenden Christen werden entrückt. Beide werden verwandelt, kommen ein Leib, der demgemäß ist, von der ewigen Herrlichkeit, so dass wir ewig mit Jesus zusammen sein werden. Vorher aber erwartet uns Bedrängnis. Es kommt ein großer Abfall, dass viele, die sich vielleicht Christen nennen, abfallen. Der Antichrist wird erscheinen. Öffentlich, deutlich. Und wenn Jesus Christus wiederkommt, dann wird er alle seine Feinde vernichten. Er wird seinen Feinden vergelten und seine Heiligen werden verherrlicht. Wenn Jesus wiederkommt, ist das Ende der Welt, so wie wir es kennen. Was Paulus lehrt, deckt sich mit all den anderen Stellen, die wir auch in der Heiligen Schrift finden, selbst Jesus, wenn er in Matthäus Kapitel 13 sagt, ich lese mal vor, Matthäus Kapitel 13, Abvers 36. Da heißt es, dann entließ er die Volksmengen und kam in das Haus und seine Jünger traten zu ihm und sprach, deute uns das Gleichnis von Unkraut. Matthäus Kapitel 13. Deute uns das Gleichnis von Unkraut des Ackers. Er beantwortete und sprach, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker aber ist die Welt, der gute Same aber sind die Söhne des Reiches, das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters, also was passiert am Ende dieses Zeitalters. Die Schnitte aber sind die Engel. Und jetzt sagt Jesus, wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die, die Gesetzloses tun. Und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre. Was passiert, wenn Jesus wiederkommt? Er wird seinen Feinden vergelten und seine Heiligen verherrlichen. Jesus spricht dann weiter, ab Vers 47. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und Fische von jeder Art zusammenbrachte, dass sie dann, als es voll war, ans Ufer heraufzogen. Und sie setzten sich nieder und lasen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Faulen warfen sie hinaus. So wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Die Engel werden hinausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Wieder deutlich, was passieren wird, wenn Jesus wiederkommt. Jesus spricht dann auch in Matthäus Kapitel 24 über das Thema Endzeit. Ich lese auch das nochmal vor, Vers 21. Denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Wenn dann jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus und dort oder dort, so glaubt es nicht, denn es werden falsche Christus und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich oder wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten zu verführen. Wir wissen, das ist nicht möglich. Vers 25, siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, in den Kammern, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausfährt, von Osten bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Ich lese weiter, Vers 29. Aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden, hier haben wir es wieder, mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Hier sehen wir es. Es wird Bedrängnis geben. Es wird Verführer geben, aber wenn Jesus kommt, dann ist alles vorbei. Alles wird erschüttert. Alles bricht zusammen. Wenn Jesus wiederkommt, dann ist es vorbei. Er kommt, um seinen Feinden zu vergelten und um seine Heiligen zu verherrlichen. Das wird dann plötzlich über die Erde kommen, schreibt dann, also er sagt weiter, dann ab Vers 37. Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie verheirateten, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging. Und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein, einer wird genommen und einer wird gelassen. Das heißt, der eine wird gerichtet, der andere wird gerettet. Zwei Frauen werden an dem Mühlstein mahlen und eine wird genommen und eine gelassen. Wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache, also in welcher Stunde der Dieb kommt, so hätte er wohl gewacht und nicht zugelassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Deshalb seid auch ihr bereit, denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird er alle Gottlosen wegraffen. Wie bei der Sintflut. Jesus kommt, um das Gericht zu halten. Wir lesen dann in Kapitel 25, ab Vers 31, da sagt Jesus, wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird sie richten, ja? Und dann heißt es, und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist vor Grundlegung der Welt an, das ewige Reich. Ja? denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen. Und so weiter. Jesus sagt ihnen, warum das so ist. Und dann, Vers 41, dann aber wird er auch zu denen zu Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer. Das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln, denn mich hungerte und ihr gabt mir nichts zu essen. Und so weiter. Vers 46, und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Also was ist das Reich des Vaters? Das ewige Leben. Damit ist kein anderes Reich gemeint, es ist das ewige Leben. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird er die Menschen richten, die einen gehen ins ewige Leben, das ist das ewige Reich, und die anderen gehen ins ewige Feuer, in die ewige Strafe. Wenn Jesus wiederkommt, dann seinen Feinden zu vergelten und seine Heiligen zu verherrlichen. Der Herr Jesus lehrt das Gleiche wie der Apostel Paulus über die letzten Tage, über die Endzeit. Und ich denke, diese Lehren sind einfach und verständlich. Also wenn Jesus wiederkommt, dann ist es vorbei. Diese Welt, wo jetzt noch Gutes und Böses irgendwie zusammenwohnt, wird es nicht mehr geben. Jesus macht ein Ende damit. Wenn Jesus kommt, wird er alle seine Feinde vernichten. Es ist vorbei mit dieser Welt. Das schreibt Petrus auch im zweiten Petrusbrief, Kapitel 3. Auch eine sehr, sehr wichtige Stelle. Und mal, da sagt er, diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich euch durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke. Er schreibt dann weiter ab Vers 4, oder ich lese nochmal ab Vers 3. Und zuerst dies wisst das, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen werden, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Also wann kommt Jesus denn wieder? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so wie von Anfang der Schöpfung an. Petrus sagt, denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte. Und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Er meint die Sintflut. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche, Klammern von euch, verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Also genau das, was Jesus sagt. Die Elemente aber werden in Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten, jetzt hört er mal, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos von ihm in Frieden befunden zu werden. So simpel ist es. Der Tag der Ankunft Jesu Christi ist der Tag des Gerichts, wo alle Feinde Gottes vernichtet werden. Wisst ihr, Petrus schreibt hier nicht, wir erwarten aber nach seiner Verheißung ein 1000-jähriges Reich auf Erden, wo Ungläubige und Gläubige noch zusammenleben werden. Das schreibt er hier nicht. Er sagt, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Weil wenn Jesus Christus wiederkommt, dann wird er alle Ungerechtigkeit vernichten. Er wird seine Feinde vernichten. Letztes Mal haben wir es dann nicht geschafft, uns die praktische Anwendung anzuschauen, was all diese Wahrheiten, die wir uns im Thessalonicher Brief für uns praktisch bedeuten, uns das anzuschauen. Und das möchte ich gerne jetzt nochmal nachholen. zufügen. Und ich möchte mal kurz 7 Anwendungen weitergeben von diesen Endzeitlehren, die wir im Thessalonicher Brief gelernt haben. 7 Anwendungen. Das erste ist, bekehre dich. Nimm die Wahrheit zu deiner Rettung an, solange du kannst. Paulus schreibt ja im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, ab Vers 10, Menschen, die verloren gehen dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Gerechtigkeit. Nimm die Wahrheit zu deiner Rettung an, solange du nur kannst. Der Zorn Gottes kommt auf diese Welt und er wird alle Ungläubigen, alle Ungerechten, alle Gottlosen vernichten. Tu Buße. Kehre um, solange du kannst. Wenn du diese Wahrheit nicht annimmst, dann wird Gott dich dahin geben, sodass du der Lüge glaubst und gerichtet wirst und ewig verloren gehst. Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 1, Vers 10, Jesus ist es, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Warte nicht, sondern komme zu Jesus Christus. Die einzige Möglichkeit, um vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet zu werden. Komm zu Christus. Jetzt noch kannst du zu Christus kommen als den Retter. Jesus wird wiederkommen als der Richter über alle Gottlosen. Darum rufe ihn jetzt noch an, wo Rettung möglich ist. Komm zu Christus. Das Zweite ist, wenn du an die Wahrheit glaubst, wenn du an das Evangelium glaubst, wenn du an Christus glaubst, dann lass dich nicht verführen, sondern bleibe in deiner Liebe zur Wahrheit. Pflege die Liebe zur Wahrheit. Wisst ihr, der Geist des Antichristen, ob der Antichrist nun schon da ist oder nicht, wir wissen, der Geist des Antichristen wirkt. Er wirkt schon. Sieh dich vor, denn es gibt zahlreiche Irrlehren über die Wiederkunft Jesu Christi und vor der Wiederkunft Jesu Christi, wird es zahlreiche Verführer geben. Darum sagt Paulus ja im 2. Thessalonicher Brief 2, Vers 2, lasst euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, lasst euch auch nicht erschrecken, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn schon da wäre. Also bereits schon in Thessalonich gab es Verführungen und da war irgendein Geist, war da irgendein Wort, irgendein Brief, gefälscht aber. Nicht von Gott, sondern Verführung. Seht euch zu, dass euch niemand verführe. Pflege die Liebe zur Wahrheit und das bedeutet, kenne die Wahrheit. Schätze die Wahrheit. Kenne die Heilige Schrift. Prüfe, was du hörst und nimm nicht einfach alles an. Egal auch von wem du es hörst. Mag der Prediger noch so beliebt und noch so bekannt sein. Mögen auch wir das sein, die wir hier sprechen auf der Kanzel. Prüfe alles, was du hörst. Lass uns wie die Menschen im Beröhr sein. In der Apostelgeschichte Kapitel 17 lesen wir, dass es einen Kontrast gab zwischen denen in Thessalonich, die ungläubig waren, und denen im Beröhr. Da heißt es da ab Vers 11, diese aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob es sich so verhielte. Sie forschten in den Schriften. Forsche, kenne die Wahrheit, studiere deine Bibel noch fleißiger. Paulus warnt immer und immer wieder vor Verführung, die kommt, auch in den anderen Briefen. Gut zu merken, 1. Timotheus 4 und 2. Timotheus 4, in beiden Kapiteln redet er deutlich davon. Da sagt er ab Vers 1 im 1. Timotheus Kapitel 4, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern. Das sind Lügenredner, die heucheln. Die haben einen Anschein von Frömmigkeit und Gottesfurcht. Aber sie sind wie der Satan, der sich verstellt wie ein Engel des Lichts. Man denkt, sie reden die Wahrheit, aber in Wirklichkeit führen sie zum Abfall. 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 3. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Hier sehen wir auch wieder, es sind nicht die armen Menschen, die verführt werden von irgendwelchen bösen Verführern, sondern sie wollen das. Die Leute wollen Joyce Meyer, Joel Osteen, Benny Hinn, Todd Bentley, all diese Verführer, das wollen sie. Und es ist das Gericht für sie, dass sie das wollen. Weil sie ihre Ohren abgekehrt haben von der Wahrheit und sich bewusst Irrlehrer sich aufhäufen. Davon können sie nicht genug bekommen, immer mehr davon. Sag mir, wie willst du die Lüge und den Betrug erkennen, wenn du die Wahrheit und die reine Lehre nicht kennst? Du musst die Schrift studieren, noch fleißiger, als du es bisher tust. Paulus sagt ja im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 13, wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, von dem Herrn Geliebte, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Rettung, in Heiligkeit des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferung fest, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief. Halte die Wahrheit fest, kenne die Wahrheit, klammere dich an die Wahrheit. Dritte Anwendung ist, sei getrost, sei ermutigt, freue dich über die Wiederkunft Jesu Christi. Paulus will die Thessalonicher ja ermutigen. Er sagt ja dann im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft, und so werden wir allezeit beim Herrn sein. Und dann sagt er, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Was kann es Herrlicheres geben für einen Christen, als endlich mit dem geliebten Retter vereint zu sein? In aller Ewigkeit. Ist nicht das, wonach dein Herz sich sehnt? Das wird geschehen, wenn Jesus wiederkommt. Ja, Petrus schreibt es einmal an einer Stelle von seinen Briefen, sagt, ja, ihr liebt Jesus, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Und ihr freut euch über ihn, mit unaussprechlicher Freude jubelt er über ihn, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Seht ihr, wie groß diese Vorfreude ist? Ich will meinen Retter sehen. Ich will endlich bei ihm sein. Und Paulus sagt, er will lieber abscheiden, um bei Jesus zu sein. Aber er weiß, er muss noch hier sein. Es gibt viele Dinge zu tun. Aber er achtet alles für Dreck im Vergleich zu Jesus Christus. Er will ihn. Er will ihn. Sehnst du dich? Sehnst du dich nach diesem Tag? Der Tag der Wiederkunft Jesu Christi ist ein großer Tag der Freude. Du kannst dich freuen, weil mögen auch so viele Versuchungen und Bedrängnisse, Verfolgungen kommen. Er wird dich sicher ans Ziel bringen. Wir lesen das im 1. Thessalonicher Kapitel 5, ab Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig, vollständig. Möge euer Geist und eure Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Und jetzt prägt er diesen Vers 24 ein. Treu ist der, der euch beruft. Er wird es auch tun. Vertrau nicht auf deine Stärke, noch auf deine Weisheit. Vertrau auf Christus. Er hat dich berufen. Er hat dich erkauft durch sein Blut. Wird er dich nicht auch sicher durch all diese Bedrängnis und Versuchungen hindurchführen? Er wird seine Erwählten bewahren. Sei getrost. Freue dich auf den Tag Jesu Christi. Freue dich. Das vierte ist, Lebe ein heiliges Leben. Wisst ihr, Jesus Christus kommt wieder, um die Gottlosen zu richten. Das heißt aber auch, dass du nicht so leben solltest, dass du dich schämen musst, wenn Jesus wiederkommt. Erster Thessalonicher Kapitel 3, Vers 12 sagt Paulus: Euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch gegenüber sind, um eure Herzen zu stärken, untadelig in Heiligkeit zu sein vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit all seinen Heiligen. Wir sollen in Heiligkeit dastehen. Nun, wir wissen, wir sind geheiligt durch das Blut Jesu Christi und in diesem Sinne stehen wir tadellos vor Gott da. Aber diese Rechtfertigung, die wir haben, die soll sich auch äußern in unserem Leben und in unserem Wandel. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 1. Übrigens nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in den Herrn Jesus, da ihr ja von uns Weisungen empfangen habt, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt, wie ihr auch wandelt, dass ihr darin noch reichlicher zunehmt. Denn ihr wisst, welche Weisungen wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von Unzucht fernhaltet. Vers 7. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der euch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Kapitel 5, Abvers 1. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr es nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht, und die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein. Darum, Vers 22, von aller Art des Bösen haltet euch fern. Also wenn du erwartest, dass Jesus Christus wiederkommt, dann lebe ein heiliges Leben. Halte dich von aller Art der Unzucht und der Boshaftigkeit fern. Dass er, wenn er wiederkommt, uns nicht untreu vorfindet. Das ist ja auch das, was Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, was ich gelesen habe, wenn er wiederkommt, dass alles in Brand aufgehen wird. Und da sagt Petrus, da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein? In heiligem Wandel und Gottseligkeit. Also wenn ihr das wisst, dass das über die Welt kommt, wenn ihr das tatsächlich glaubt, nun dann werdet ihr doch heilig wandeln, oder nicht? Alles andere macht doch gar keinen Sinn. Das fünfte ist, verfalle nicht in einen Endzeitwahn. Falle nicht auf diese ganzen Endzeit-Fanatiker und Weltuntergangssekten und was auch immer das für Leute sind. Falle nicht auf sie rein. Die Wiederkunft Jesu Christi lässt sich nicht berechnen. Das haben schon einige versucht, so sind auch die Zeugen Jehovas entstanden. Aber Paulus sagt, was aber die Zeiten und die Zeitpunkte betrifft, Brüder, so haben wir es nicht nötig, euch darüber zu schreiben. Ihr wisst doch genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Dann, wenn man es vielleicht am wenigsten erwartet. Du kannst das nicht berechnen. Aber du kannst mit dem Tag rechnen. Ja? Das ist der große Unterschied. Du kannst jetzt die Zeit, in der du lebst, sie aufkaufen und ein Leben führen, das nicht verschwendet ist, sondern ein heiliges Leben, das den Herrn ehrt. Mit der Wiederkunft Jesu Christi zu rechnen, heißt nicht, dass du dein alltägliches Leben irgendwie hinter dich lassen müsstest. Ganz im Gegenteil. Also wir wissen, einige in Thessalonich, die haben irgendwie aufgehört zu arbeiten, was auch immer da genau passiert ist. Im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, heißt es ab Vers 10. Denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. 2. Thessalonicher 3, Vers 12. Solche, die unordentlich wandeln, aber gebieten wir und ermahnen sie im Herrn Jesus Christus, dass sie in Stille arbeiten und ihr eigenes Brot essen. Es ist ein biblischer Befehl zu arbeiten. Das heißt nicht einfach alles aufzugeben und zu sagen, ja, der Herr kommt bald, also kann ich meinen alltäglichen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen. Verfalle nicht in einen Endzeitwahn. Ja, es gab vor kurzem in Amerika den Fall, dass einer die Wiederkunft Jesu Christi vorhergesagt hat mit direktem Datum. Und dann sind einige in die Geschäfte gegangen, haben sich alles Mögliche gekauft, haben ihr ganzes Geld in irgendwas investiert. Ja, und haben gedacht, ja, jetzt ist vorbei, jetzt erwarten wir, dass Jesus wiederkommt. Die haben Werbung gemacht, überall waren Plakate, Jesus kommt wieder. Ja, es war hundertprozentig sicher, dass Jesus nicht wiederkommt, weil Jesus sagt deutlich, ich habe viele, die dann gesagt haben, ach, heute gehe ich und mache dieses oder jenes, weil also so provokant Pastorenfreunde, weil sie wussten, Jesus kommt an diesem Tag nicht wieder, weil Jesus hat gesagt, ihr wisst nicht die Stunde. Und immer wenn einer auftritt und sagt, aber heute wird es geschehen oder morgen oder in einer Woche, du kannst davon ausgehen, dass es falsch ist. Das heißt aber nicht, dass du so leben solltest, ach, Jesus kommt sicherlich erst in 10 Jahren wieder oder etwas dergleichen. Wir können nicht berechnen, aber wir sollen damit rechnen. Alle Zeit sollen wir bereit sein, ein heiliges Leben führen, unsere Dinge ordentlich tun, unserer Arbeit nachgehen, unsere Verpflichtungen einhalten und so weiter, dass wir nicht als untreu befunden werden, wenn Jesus Christus wiederkommt. Aber auch da will ich dich trösten, wenn du ein Erwählter des Herrn bist. Wir haben viele Gleichnisse. Was ist denn mit den jungen Frauen? Die schliefen alle ein. Ja? Es gibt gewisse Dinge. Wenn du für eine gewisse Zeit lang, es gibt so eine Lehre, die sagt, wenn du nicht in dem Moment, wenn Jesus Christus wiederkommt, ja, nicht gerade, wenn du dabei gerade in diesem Moment vielleicht sündigst oder vielleicht über eine bestimmte Sache nicht Buße getan hast oder was auch immer, dann bist du in diesem Moment nicht würdig und dann kann Jesus dich nicht annehmen, sondern dann gehst du verloren. Oder wie auch immer. Denn Jesus hat für deine Sünden bezahlt. Ja, das heißt nicht, du kannst jetzt leben, wie du willst. Das macht ein Christ nicht. Ja? Aber selbst die schlafen, ja, also die vielleicht gerade nicht so brennend sind, wie sie es immer waren und wie David in einer gewissen Zeit in einer gewissen Sünde sind oder was auch immer. Ich denke, dass die Bibel deutlich lehrt, dass Gott uns nicht retten wird aufgrund unserer Würdigkeit, wenn er wiederkommt, sondern aufgrund des Blutes Jesu Christi. Aber wenn du jetzt denkst, das kannst du als Ausrede benutzen, so zu leben wie ein Teufel, dann erwarte bloß nicht, dass Jesus Christus dich holt. Weil dann beweist du durch deine Hartherzigkeit, deine Gottlosigkeit, nämlich dass du die Sünde liebst, dass du gar kein Kind Gottes bist. Und dann würde ich dir sagen, du solltest schleunigst Buße tun, bevor er wiederkommt. Ja, der Richter steht vor der Tür. Das sechste ist, kauf die Zeit auf. Diese Aussage, kauf die Zeit auf, das sagt Paulus ja nicht in den Thessalonicher Briefen, sondern im Epheserbrief und im Kolosserbrief. Im Epheserbrief sagt Paulus, Kapitel 5, Vers 16, kauf die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Und im Kolosserbrief, Kapitel 4, Vers 5, wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, kauft die rechte Zeit aus. Nutzt eure Zeit weise, verschwendet eure übrige Zeit auf der Erde nicht, denn die Welt vergeht. Paulus sagt nämlich in 2. Thessalonicher 3, Vers 13, ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Wir wissen, die Thessalonicher taten das, sie dienten tatsächlich den Herrn. Wir lesen im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Abvers 8. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen. Nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen. So, dass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, jetzt hört einmal, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Die Thessalonicher haben sich bekehrt durch Gottes Gnade. Und was haben sie seitdem getan? Sie dienen dem lebendigen Gott, während sie Jesus erwarten, der wiederkommt. Verschwende deine Zeit nicht, die du noch hast, sondern diene dem Herrn. Werde nicht müde, Gutes zu tun. Handle, bis Jesus wiederkommt. Benutze die Gaben, die Gott, die Christus dir geschenkt hat, und setze sie ein. Handel im Namen Jesu, bis er kommt. Und werd nicht müde darin. Ruhe dich nicht aus. Diene dem Herrn fleißig. Verschwende nicht deine Zeit. Du hast so viele Möglichkeiten, Geschwistern in der Gemeinde, aber auch den Verlorenen zu dienen. Weißt du, wenn du wirklich glaubst, dass der Zorn Gottes kommen wird und nur Jesus Christus vor diesem kommenden Zorn Gottes retten wird, also wenn du das wirklich glaubst, dann wirst du wahrscheinlich deinen Verwandten, Freunden, Arbeitskollegen, Bekannten und Nachbarn und so weiter, wirst du wahrscheinlich davon erzählen und ihnen sagen, wer der Retter ist. Wenn du das wirklich glaubst. Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 14, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen, zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Was möchte denn Jesus, was getan wird, bis er wiederkommt? Dass die Christen fleißig sind und das Evangelium verkündigen. Und wenn es überall verkündigt wurde, wo er es verkündigt haben will, bis es den letzten Erwählten erreicht hat und alle, die erwählt sind, errettet sind, dann wird das Ende kommen. Weil er nicht will, dass einer verloren gehe, sondern dass alle, die er dazu bestimmt hat, errettet werden. Werde aktiv. Ruh dich nicht aus. 2. Thessalonicher 1, Vers 7. Wenn der Herr Jesus offenbar wird, vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht, dann in flammenden Feuer, dann übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchten. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Also wenn jeder ins ewige Feuer kommt, der das Evangelium nicht angenommen hat, dann ist das richtige Endzeitverständnis so, dass wir uns nicht einschließen in einem Bunker und uns irgendwie zurückziehen und uns von der Welt abwenden, sondern das richtige Endzeitverständnis führt dann dazu, dass ich aktiv werde und mich der Welt, das heißt den Verlorenen, zuwende und sie zur Buße aufrufe und diene, wo ich nur kann. Werde nicht müde, Gutes zu tun. Das siebte ist, sei im Gebet oder bleib im Gebet alle Zeit. Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, Vers 17, betet unablässig. Weißt du, die Endzeit, in der wir nun mal leben, die kommt nicht erst, in der leben wir, lehrt die Bibel an vielen Stellen. Diese Endzeit ist sehr, sehr gefährlich. Es gibt viele Versuchungen. Darum musst du im Gebet sein. Jesus sagt einmal in Lukas Kapitel 22, Vers 40, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Suche die Nähe Jesu Christi. Suche seine Hilfe und seine Kraft. Denn er kann den Antichristen mit einem Hauch seines Mundes besiegen. Du nicht. Du brauchst ihn. Du brauchst seine Hilfe. Es kommen Leiden und Bedrängnisse auf die Christen zu. Dann brauchst du seine Bewahrung und seine Kraft in dieser Zeit. Wenn du hier nicht mit Jesus in Gemeinschaft bist, im Gebet, dann sehnst du dich auch nicht danach, dass du in Gemeinschaft mit Jesus bist, wenn er wiederkommt und in alle Ewigkeit. Wie kann es sein, dass du sagst, ich erwarte Jesus und will allezeit bei ihm sein, wenn du nicht mal hier im Gebet bist? Das ist doch ein völliger Widerspruch in sich selbst. Tu doch nicht so, dass du dich freust auf Jesus, wenn du nicht betest zu ihm. Hast du eine Beziehung zum Herrn? Oder ist da Totenstille, Funkstille, kein Gebet? Hör mal, du hast keinen Grund, dich über das Kommen Jesu Christi zu freuen, wenn du dich nicht hier auf Erden schon freust, zu ihm zu kommen im Gebet. Du brauchst nicht alle Einzelheiten über die Endzeit verstanden zu haben. Du musst nicht jedes Geheimnis durchschauen. Aber du musst Buße getan haben, an Jesus glauben, ein heiliges Leben führen, an der Wahrheit festhalten, dich nicht verführen lassen, sondern die Wiederkunft Jesu Christi freudig erwarten. So viel zur Anwendung. Manche mögen jetzt vielleicht so den Kopf kratzen und fragen, aber Peter, da fehlt doch noch etwas Gewaltiges. Was ist denn eigentlich mit dem tausendjährigen Reich? Das habe ich bisher nur angeschnitten. Darüber reden viele Christen und ich habe gesagt, wenn Jesus Christus wiederkommt, dann ist vorbei, kommt das Gericht, dann gibt es neuen Himmel und neue Erde. Habe ich nicht völlig das tausendjährige Reich vergessen? Es gibt zahlreiche Christen, die glauben, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er ein tausendjähriges Reich auf der Erde aufrichten, wo die Christen dann mit Jesus regieren über Gläubige und Ungläubige. Wie kommen diese Christen darauf? Nun, wir können sagen, in den Thessalonicher Briefen finden wir nichts darüber. Wir können sagen, dass auch Jesus wohl nichts darüber sagt. Und also es wird nicht explizit über ein tausendjähriges Reich geredet. Auch bei Paulus lesen wir das nicht. Wir wissen ja, er erwartet einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Wir lesen es nicht bei Jakobus, nicht im Hebräerbrief. Alle Schreiber des Neuen Testaments nennen nicht explizit ein tausendjähriges Reich, aber irgendwo müssen die das ja herhaben. Ja, wir lesen tatsächlich an einer Stelle von einem tausendjährigen Reich, nämlich in der Offenbarung Kapitel 20. Aber ich würde jetzt bestimmt noch eine Stunde weiterreden und darum höre ich jetzt auf und spreche dann ein anderes Mal weiter über das tausendjährige Reich, wie wir das zu verstehen haben, wie verschiedene Christen das dann auch verstehen, werde ich wahrscheinlich darauf eingehen, welche verschiedenen Verständnisweisen es dort gibt. Und dann lesen wir mal zusammen Offenbarung Kapitel 20 und überlegen mal, was damit wohl gemeint ist. Das bedeutet, dass noch ein tausendjähriges Reich auf der Erde aufgebaut wird oder ob das ein bisschen anders zu verstehen ist. Vielleicht empfehle ich euch nochmal am Ende kurz ein paar Werke, die ihr gerne lesen könnt, ein bisschen Literatur, dass ihr euch selbst nochmal beschäftigen könnt mit dem Thema. Es gibt auch schon gute deutsche Werke. Da können wir froh sein, der Bethanien Verlag hat daran gearbeitet, auch mal gute Werke rauszubringen über das Thema Endzeit. Und das erste, das ich nennen möchte, ist von Samuel Waldron, reformierter Baptist. Und beim Bethanien Verlag erschien, das heißt Endzeit eigentlich ganz einfach. Da werden viele wichtige Dinge sehr gut und einfach erklärt. Da werden auch die verschiedenen Modelle, wie das mit dem tausendjährigen Reich ist, deutlich gemacht. Davon gibt es auch einen Teil 2, leider noch nicht auf Deutsch erschienen. Das heißt More End Time Made Simple. Kann man sich im Englischen kaufen. Auch eine gute Ergänzung. Dann in einigen Tagen wird ein wunderbares Werk erscheinen. Das würde ich empfehlen, dass jeder sich das holt. Das ist von Dennis E. Johnson. Das heißt, der Triumph des Lammes. Ein Kommentar zum Buch der Offenbarung. Ja, das ist ein gutes Werk, was einfach durch die komplette Offenbarung geht, erklärt, wie die Offenbarung aufgebaut ist, wie sie zu verstehen ist und legt das alles einfach und simpel aus. Gutes Buch. Dann erscheint wahrscheinlich ja jetzt nächstes Jahr irgendwann im Bethanien Verlag noch ein weiteres Buch von Kim Riddlebarger oder Berger, ich weiß nicht genau, wie man seinen Namen ausspricht. Das Buch habe ich auch schon im Englischen gelesen, das heißt A Case for Millennialism, also Amillennialismus. Und das wird der deutsche Titel wird voraussichtlich heißen, Die Zukunft verstehen, lehrt die Bibel ein tausendjähriges Reich. Also es wird bald kommen. Das würde ich euch empfehlen, dass ihr euch das kauft, wenn es soweit ist. Da möchte ich noch ein paar englische Bücher empfehlen. Und zwar, wenn ihr wirklich ein ausführliches Kommentar sucht zur Offenbarung oder zu den Thessalonicher Briefen, das sind die beiden Stellen im Neuen Testament, wo ich sehr viel sagen würde, da sollte man sehr viel lesen, neben den Endzeitreden Jesu. Da würde ich empfehlen, Gregory Beale, seinen Kommentar zur Offenbarung, und Gregory Beale, seinen Kommentar zu den beiden Thessalonicher Briefen. Das sind die besten Werke, die ich kenne zu diesen Teilen des Neuen Testaments. Es gibt meines Erachtens nach kein besseres Kommentar zur Offenbarung. Dann möchte ich noch William Hendrickson empfehlen. Das Buch heißt More Than a Conqueror. Oder More Than Conquerors, ja. More Than Conquerors. Also mehr als Überwinder. Ist auch ein Kommentar zur Offenbarung. Ja, diese Männer gehen intensiv auf vieles ein, wo wir nicht die Gelegenheit haben, all diese ganzen Details zu besprechen. Das sind tolle Bücher, die empfehle ich zu lesen. So, ich schließe dann mit den Worten aus dem 1. Thessalonicher Brief, die ich schon gelesen habe. Da heißt es, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig, vollständig, möge euer Geist und eure Seele, Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist der, der euch beruft, er wird es auch tun. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen.